Offenbarung 21. Ein langes Kapitel, aber auch ein herrliches Kapitel. Es wird immer leichter, in der Bibel aufzuschlagen, ganz am Schluss. Das zweitletzte Kapitel. Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Von Osten 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen, und ihre Tore und ihre Mauer. Und die Stadt ist viereckig angelegt, und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Und die Grundstücke der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebente ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen, ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle, und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold, wie durchscheinendes Glas. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen, und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Ein gewaltiges Kapitel. Ich freue mich, dass wir jetzt miteinander dieses Kapitel betrachten können, obwohl es mir ehrlich gesagt ein bisschen leid tut, dass das nicht Herr Schäffbuch jetzt machen darf, denn er ist mit Ihnen auch durch die ganzen dunklen Kapitel des Offenbarungsbuches hindurchgegangen. Gut, das Schöne ist ja, nächsten Dienstag hat er noch einmal die Gelegenheit, dann das abschließende Kapitel zu besprechen. Also ich muss sagen, als Ausleger geht es einem eben so, dass man dann froh und glücklich ist, wenn nach den schweren Kapiteln dann doch auch noch das kommt, was uns Mut macht und uns hilft. In diesem Kapitel geht es zunächst einmal um die Beschreibung, wie das neue Jerusalem sein wird. Und da fängt es, bevor es ins Detail geht, ab Vers 10, fängt es einmal zunächst von Vers 1 bis 8 an, indem es von außen nach innen geht. Es fängt ganz außen an bei der Neuschaffung des Himmels und der Erde. Das Größte kommt zunächst, so wie konzentrische Kreise von außen nach innen gehen, so ist es hier. Zunächst beginnt es beim Äußersten, beim Himmel, und dann kommt die Erde. Interessant ist, Johannes sagt überhaupt nichts Neues. Er sagt es nur so, wie er es sieht, und er sieht es ganz genau so, wie es schon im Alten Testament verheißen ist. Wir wollen aufschlagen Jesaja 65, Vers 17. Das ist nämlich geradezu ein wörtliches Zitat. Aus Jesaja 65, Vers 17, wo Gott durch den Mund des Propheten verheißt: Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorige nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Das Neue überragt das Alte so sehr, dass man das Alte völlig vergisst. Denken Sie im natürlichen Leben dran, so ist es ja bei manchen Gegenständen. Haben Sie sich ein gutes neues Auto gekauft, dann freuen Sie sich so sehr dran und haben die ganzen Annehmlichkeiten bald zu schätzen gelernt, sodass Sie die alten Autos, die Sie vorher hatten, dass Sie an die gar nicht mehr denken. Oder bei ganz anderen Sachen, bei den Küchenmaschinen, wenn man dran denkt, wie waren die Waschmaschinen früher und jetzt so viel leistungsfähiger, da denkt man gar nicht mehr groß an das Alte. Und auch in ganz, ganz anderer Art und Weise wird das mit diesem neuen Himmel und der neuen Erde sein, dass man da in keinster Weise mehr Sehnsucht nach dem Alten haben wird. Dasselbe wird auch nochmal in 2. Petrus 3, Vers 13 gesagt. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Seine Verheißung, das ist natürlich die Verheißung Gottes, die er durch die Jahrhunderte hindurch immer festgehalten hat. Was ist das? Der neue Himmel und die neue Erde. Wir sehen, hier vollendet sich etwas. Ein Kreis schließt sich. Der Kreis hatte damit angefangen, dass Gott diese Erde erschaffen hatte. Und diese Erde war gut, und als der Mensch erschaffen wurde, war es sehr gut. Und doch gab es dann eben diesen großen Einschnitt mit dem Sündenfall, der alles veränderte und der einfach dazu führte, dass diese Erde nicht mehr gut war und schon recht der Mensch nicht mehr gut war. Und jetzt wird Gott etwas Neues schaffen. Das ist die Wiederherstellung des alten Zustands der Schöpfung, aber es geht darüber hinaus. Es ist merkwürdig, warum Gott das so tut. Das erste war schon vollkommen und doch schafft er noch etwas, das viel vollkommener ist. Und er schafft das Neue aus dem Alten durch die Verwandlung. Das sehen wir auch in diesem Abschnitt Es wird von Jerusalem gesprochen. Es ist keine neue Stadt, die hier eingeführt wird. Also der Name bleibt gleich und trotzdem ganz verwandelt. Man wird es nicht mehr wiedererkennen, so wie es früher war. Merkwürdig. Gott schafft das Neue aus dem Alten und verwandelt es völlig. Aber wir sehen das schon an einer Stelle früher, nämlich bei Jesus Christus. Als er starb und auferweckt wurde, sein Leib war etwas ganz Neues. Es war derselbe Leib, es war derselbe Christus, der mit den Nägeln malen, und doch war es ein anderer. Die Jünger haben ihn nicht sofort erkannt. Und es war ein anderer Leib, der nicht mehr den menschlichen Bedingungen unterworfen war. Jesus konnte durch geschlossene Türen gehen, er konnte gleichzeitig an einem und dem anderen Platz sein. An Jesus sehen wir schon etwas von dem, was es bedeutet, aus dem Alten etwas ganz Neues, dass das Alte völlig überragen wird. So stelle ich mir zumindest das jetzt auch ein wenig vor, wenn man sich das überhaupt vorstellen kann, was ein neuer Himmel sein wird. Aber wenn wir an Jesus denken, dann sehen wir etwas davon. Und dann ist hier eine interessante Aussage. Man überliest ja manches in der Bibel, und hier steht, und das Meer ist nicht mehr. Das Meer, es wurde oft als bedrohlich empfunden. Das Meer mit seinem Brausen, das Meer, das zerstört, das Meer, das Menschen verschlingt, etwas Negatives. Aus dem Meer steigen auch die widergöttlichen Mächte heraus, so haben wir es in den vorigen Kapiteln gelesen. Und das wird nicht mehr sein. Nichts mehr, was bedrohen kann. Jetzt können wir uns natürlich fragen, wenn das Meer nicht mehr ist, das Meer ist ja das große Wasserreservoir und ohne Wasser gibt es kein Leben. Bei dieser ganzen Diskussion um den Mars und dieses Gerät, das da jetzt also den Mars erkundet, ging es ja immer wieder drum, gab es wohl einmal auf dem Mars Wasser oder gibt es jetzt noch? Denn Wasser ist die Grundlage des Lebens. Gut, wir brauchen das Meer nicht unbedingt für das Wasser. Wir müssen ja immer auch dran denken, auch im Meer ist irgendetwas von dem Negativen da, das Meer mit dem Salzwasser, ein Wasser, das für uns Menschen nicht genießbar ist. Auch hier sehen wir etwas von der Verlorenheit der Schöpfung am Meer. Und das wird alles nicht mehr sein. Es wird Wasser geben, aber Wasser, das eben direkt ausfließt aus dem Herrn selbst. Das ist in Kapitel 22, Vers 1 dann beschrieben, aber dazu dann sicher nächstes Mal mehr. Das Zweite, was wir bei diesen Kreisen von außen nach innen, zu dem wir jetzt kommen, ist das neue Jerusalem. Es wird später beschrieben, und da kommen wir nachher auch dazu, es wird beschrieben, dass es aus dem Himmel kommt. Also aus dem Himmel, das heißt direkt von Gott geschaffen. Ein wenig merkwürdig, ich habe da jetzt auch keine Antwort, dass es doch noch einen Himmel und eine Erde geben wird. Das heißt ja, die neue Erde wird ja der Himmel sein. So stellen wir es uns ja vor. Wir sprechen ja immer vom Himmel, vom Leben bei Gott. Vielleicht ist es der äußere Himmel im Sinn von dem Kosmos, der hier beschrieben ist. Ich weiß es nicht. Zumindest wird eben hier gesagt, dass es direkt von Gott aus dem Himmel kommt, dieses neue Jerusalem. Und dann wird davon gesprochen, dass das neue Jerusalem geschmückt ist wie eine Braut. Nun erinnern Sie sich sicher daran, dass die Gemeinde die Braut oft im biblischen Sprachgebrauch ist. Wie können wir das zusammenbringen, dass das neue Jerusalem hier als Braut beschrieben wird, aber auch die Gemeinde als Braut? Ich denke so, das neue Jerusalem ist die Wohnstadt der Gemeinde. Dort, wo diese Gemeinde ihre neue Behausung findet. Und deshalb kann das vom Seher jetzt in eins gesehen werden. Das neue Jerusalem als Braut und die Gemeinde als Braut. Das dritte bei unseren konzentrischen Kreisen ist die Hütte Gottes bei den Menschen. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Sie kennen die Hütte Gottes, das Zelt Gottes, die Stiftshütte. Das war die Nähe Gottes unter diesem wandernden Gottesvolk. Und es geschah allerhand Merkwürdiges um diese Stiftshütte herum. Es war ein heiliger Bezirk, Gott nicht duldete, dass Menschen unerlaubt Zugang zu dieser Hütte suchten. Und nun tritt das noch viel näher. Es tritt schon viel näher in Jesus Christus. Denn interessanterweise, Johannes 1, Vers 14, kommt ein ähnlicher Begriff vor. Im Johannesprolog, diesem berühmten Lied über Jesus Christus, da heißt es: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und wörtlich heißt das: Und das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns, nahm seine Wohnstatt unter uns. Das war schon mehr als die Stiftshütte, dass man Gott in dieser Person Jesu ins Auge sehen konnte. Und doch war es in einer verhüllten Gestalt. Und jetzt wird gesagt, im neuen Jerusalem wird es anders sein. Da zeltet Gott direkt unter den Menschen. Und das hat gewaltige Auswirkungen. Und er wird bei ihnen wohnen. Das heißt, Gott wird die allernächste Nachbarschaft zu den Menschen einnehmen. Stellen Sie sich vor, Gott ist Ihr Nachbar, das ist undenkbar für uns jetzt. Der direkt mit uns lebt. Das kommt auch jetzt wieder aus dem Alten Testament, wenn wir Hesekiel 37, Vers 27 aufschlagen. Da wird es schon verheißen. Und ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und auch der zweite Korintherbrief, ich sage Ihnen nur die Stelle, brauchen wir jetzt nicht aufschlagen, weil es ganz genau ein Zitat ist, 2. Korinther 6, Vers 16, wird das nochmal zitiert, dass Gott unter seinem Volk wohnt. Das ist die Sehnsucht Gottes, dass er wohnen kann unter den Seinen. Und im neuen Jerusalem wird er das ganz direkt machen. Gott wird unser unmittelbarer Nachbar sein. Dann ist eine Aussage, dass es die Menschen, die um ihn herum sind, sein Volk sein werden. Das ist klar, das ist das neue Bundesvolk, das besteht aus Juden und Heiden. Und dann die Aussage: Und er selbst, Gott mit ihnen, das ist ja Immanuel, dieser Name, der auch Jesus gegeben wurde, Matthäus 1, glaube ich, Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Das ist eine merkwürdige Formulierung. Gott ist doch jetzt schon unser Gott. Und doch, es wird noch in einer ganz anderen Endgültigkeit sein. Hier ist ein Widerstreit zwischen Gott und den wiedergöttlichen Mächten. Und immer wieder gelingt es den wiedergöttlichen Mächten auch, dass sie uns beeinflussen in unserer Beziehung zu Gott. Das wird einmal ein Ende nehmen. Da wird Gott unser Gott sein, und es wird keine Diskussion mehr geben, wem wir gehören. Und dann diese großartigen seelsorgerlichen Worte. Alles unter dem Stichwort: Gott nimmt Wohnung bei den Menschen. Gott zeltet unter den Menschen. In Vers 4: Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. So wunderbar, wie das hier auch formuliert ist. Das heißt nicht, es wird keine Tränen mehr geben. Das heißt auch nicht mehr, die Tränen werden versiegen und trocknen. Gott wird die Tränen abwischen. Das heißt, er selbst wird es tun. Er selbst wird alle Spuren des Leides auf der Welt beseitigen. Höchstpersönlich. Er wischt die Tränen ab, so wie eine Mutter die Tränen ihres Kindes abwischt, wenn das Kind heulend kommt, weil es hingefallen ist, weil andere was Böses getan haben. So wird es Gott höchstpersönlich tun. Und dann verbannt er den Tod. Der Tod wird nicht mehr sein, es gibt ihn nicht mehr. Diese Strafe für die Sünde ist aufgehoben, weil die Erlösung endgültig da ist. Weiter noch, es wird auch kein Leid mehr, kein Geschrei, kein Schmerz mehr sein. Also all das, was jetzt oft unter dieser sogenannten Theodizee-Frage behandelt wird, warum lässt Gott das zu? Diese Frage wird völlig überflüssig sein, weil Gott es nicht mehr zulässt. Diese Verse waren ja schon für viele eine große seelsorgerliche Hilfe. Ich erinnere mich an einen tragischen Tod eines sehr jungen Mannes. Man hat ihn lange Zeit nicht gefunden. Und als man ihn dann doch fand und ich die Beerdigung halten musste, baten mich die Eltern um diesen Vers. Beziehungsweise sie baten mich eigentlich nicht. Sie fragten, was wollen Sie, über was für ein Bibelwort wollen Sie reden? Und nach dem Gespräch war es mir so, ich muss über diesen Text reden. Und sie sagten, genau darum hätten wir sie gerne gebeten. Weil sie als gläubige Christen jetzt lange Zeit auch viel Tränen vergossen hatten über ihren Sohn, bis man ihn auch dann tot fand. Und sie das immer als Hoffnung festgehalten haben, diese Tränen werden mal nicht mehr sein. Und die Ewigkeit wird diese ganzen Dinge wegwischen. Eine große, tiefe, seelsorgerliche Hilfe, dass der Seher hier diesen Blick tun darf. Ja, es ist wirklich wahr, dass was dann auch kommt, das Erste ist vergangen. Und dann, wie es weiter heißt, siehe, ich mache alles neu. Die erste Schöpfung wird durch die zweite abgelöst und es geschieht eine Verwandlung, wodurch durch die unverhüllte heilige Anwesenheit Gottes sind unvorstellbare Dinge, dass es keine Tränen mehr geben wird. Aber eben durch die Anwesenheit Gottes wird das so sein. Wir kommen zum vierten Kreis, es wird jetzt immer näher, beziehungsweise im Grunde ist es jetzt auch das Innerste. Wie es heißt in Vers 5, und der auf dem Thron saß, sprach. Gott sitzt auf dem Thron, dort wo er hingehört, wo seine äußerste Macht zum Ausdruck kommt, und aus dem Innersten heraus spricht er nun zu Johannes. Das ist auch interessant. Nicht, dass das immer verborgener wird, von außen nach innen, dass irgendwann mal Schluss ist mit dem, was Johannes sehen darf. Nein, aus dem Innersten heraus kommt nun ein Wort an die Gemeinde, die noch in der Situation ausharrt, wo das noch nicht so ist. Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Es ist keine bloße Absichtserklärung. Politiker machen oft Absichtserklärungen, wenn sie gewählt werden wollen, was sie alles vorhaben, welche Schritte und wie es dann alles wunderbar sein wird, und sie schaffen es oft nicht. Nein, diese Worte sind wahrhaftig und gewiss, daran kann man sich festhalten, auch in der größten Not. Und dann stellt er sich wieder mal vor, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Sie wissen es, A und O sind der erste und der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Aber ich möchte Sie trotzdem fragen, was bedeutet das hier, dass Gott das so sagt, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich habe darüber nachgedacht und erhoffe mir jetzt auch ein paar gute Impulse. Warum sagt Gott das an dieser Stelle?
Man kann von Vertrauen. Es gibt Die höchste Autorität, an der nicht zu zweifeln ist.
Aber warum gerade dieses Bild vom Anfang und Ende?
Ich denke, dass vor Gott gibt es niemand. Und war niemand. Nach Gott auch, wenn du niemanden gibst, wird niemand sein. Wenn ich der Anfang von allen Schöpfungen.
Er ist der Anfang aller Schöpfung, ja, und er ist das Ende aller Schöpfung. Wir können uns natürlich fragen, das ist sicher eine ungelöste Frage, wird es in der Ewigkeit überhaupt noch Zeit geben? Also einen Verlauf von Zeit. Dann, wenn das nicht mehr der Fall ist, dann wäre dieses Wort auch relativ eindeutig, denn dann ist der Anfang des Zeitlaufs und das Ende des Zeitlaufs. Also zumindest er umspannt alles, obwohl man natürlich nicht sagen kann, er ist alles, denn es gibt ja dann auch noch uns, die Gläubigen, aber doch, er umfasst das alles. Er ist größer als alles andere. Über dieses Wort vom A und O kann man, glaube ich, auch sehr viel nachdenken und sich drin rein vertiefen und vielleicht noch viele andere Aspekte entdecken, aber letztlich werden wir das Geheimnis nicht fassen können. Oh ja, das ist auch nochmal gut, weil im Griechischen ja Ende auch Telos als Ziel bedeutet. Das Wort Telos hat viele Bedeutungen. Das ist auch nochmal ein guter Hinweis, ja. Ja, bitte. Meine Zeit steht in deinen Händen, genau. Genau. Also ja, nicht nur unsere, sondern auch die von der ganzen Welt, ja. Danke. Frau Schwarz, ja?
Das ist, glaube ich, auch zur Wahrheit hinziehen, dass er sagt, ich bin das A und O, auch durch mein Wort. Daneben gibt es keine Wahrheit. Außer dieses Wortes, das Menschen und Gottes Wort in einem ist.
Das ist auch nochmal sehr gut, denn es geht ja hier auch um Buchstaben, um Sprache, um Schrift. Das heißt eben, dass das, was er sagt, was auch dann im Wort Gottes Niederschlag gefunden hat, dass das eben Wahrheit ist, von ihm selbst gegeben. Ja? Stimmt. Am Anfang war das Wort. Genau. Genau. Doch, das ist auch nochmal gut. Sehen Sie, miteinander findet man doch einige Aspekte raus. Ich möchte Ihnen Mut machen, dann in den Ferien, da ist ja Bibeltraining ein wenig anders mit Gespräch, oder etwas mehr Gespräch, wie sonst üblich ist, weil es meistens in einem etwas kleineren Rahmen stattfindet. Miteinander findet man doch auch einiges raus. Wunderbar. Was wird von Gott noch gesagt oder was sagt er selber? In Vers 6, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Er wird also vollkommene Erquickung geben. Durst ist etwas vom Schlimmsten. Wenn das Bedürfnis nach dem Wasser nicht gestillt wird. Ohne Essen kann man doch ein paar Tage auskommen, aber ohne das Wasser geht es nicht lange. Und deshalb auch, er wird diese vollkommene Erquickung schenken. Sie kennen die Worte, die Jesus gesprochen hat, dass er lebendiges Wasser gibt zur Frau am Brunnen, dass er die tiefsten Sehnsüchte des Menschen stillt. Und das tut er auch. Und trotzdem wird es nochmal eine andere, noch eine tiefere Form der Erfüllung geben, gerade in dieser neuen Welt Gottes. In Jesaja 55, Vers 1, wir kommen immer wieder zum Jesaja-Buch. Dort wird es auch verheißen. mit diesem herrlichen Wort: Wohl an alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Das wird es auch nicht mehr geben, das Geld. Denn das braucht man nicht mehr. Es wird alles umsonst geben. Alles aus Gottes Hand. Und von dieser Perspektive aus ermutigt Gott zum Durchhalten. In Vers 7, wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein. Vorher hieß es, sie werden sein Volk sein und er wird ihr Gott sein. Aber das Entscheidende in Vers 7, wer überwindet, ich werde sein Gott sein. Sein ganz persönlicher Gott, sein und ihr Gott. Das wird uns verheißen und das ist immer wieder auch Motivation zum Durchhalten. Aber das andere steht auch hier in Vers 8, er warnt alle Gottlosen. Und er warnt im Zusammenhang mit Vers 7, das heißt, da warnt er auch die Gläubigen. Denn auch bei den Gläubigen können sich alle diese Dinge einschleichen. Der Unglaube, also das fehlende Vertrauen zu Gott, der Frevel, Mord, Unzucht, Zauberei, also Umgang mit okkulten Dingen, Götzendienst. Oh, was ist mit dem Götzendienst, das für eine Not? Die vielen Dinge des Lebens, die materiellen Dinge oder andere Menschen, Ehrsucht, irgendwelche ideellen Werte, das kann alles dazu führen, dass wir zu Götzendiener werden. Und das Allerverbreiteste, die Lüge. Was können da für Lügengebäude aufgebaut werden? Manchmal hat es mich schon erschreckt, wenn man oft dann die Hintergründe mitbekommt, dann gibt es so viele Lügengebäude, dass selbst Christen ihr Leben auf Dinge aufbauen und meinen, das sei alles so und beim näheren Betrachten fällt es zusammen. Es soll uns warnen, dieses Wort, dass wir uns nicht abbringen lassen von dem Weg. Denn das Wichtige steht ja da. Er wird unser Gott sein. Jetzt müssen wir mit Riesenschritten weitergehen. Das ist ein Kapitel, wo eine Dreiviertelstunde Auslegung überhaupt nicht zureicht. Ab Vers 9 geht es dann zur Betrachtung des neuen Jerusalems. Interessanterweise in Vers 9 kommt einer der Engel, die die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten. Das ist doch etwas Merkwürdiges. Ein Gerichtsengel hat jetzt eine völlig neue Aufgabe. Darf ich salopp sagen, er wird zum Guide im neuen Jerusalem. Zu dem Fremdenführer des Johannes, der ihm diese neue Stadt zeigt. Denn die Aufgabe mit den Gerichten, die hat er jetzt nicht mehr. Die sind vorbei. Und dann wird diese Stadt von Johannes beschrieben. Ich kann es nur ganz kurz machen. In Vers 11 ist vom hellen, ungetrübten Licht die Rede. Wir kennen ja heute verschiedene Lichtwerte. Es gibt Birnen, die etwas gelblicher leuchten und die Leuchtstoffröhren, die dann ein ganz helles Weiß leuchten. Und damals gab es wohl nur diese Kerzen, die meistens so ein gelblich-rötliches Licht verbreitet haben. Gott wird da noch eine ganz andere Dimension von hellem, ganz ja farblosem Licht in dieser Stadt zum Vorschein bringen. Gott selbst ist Licht und das hellste Licht, das man sich vorstellen kann. In Vers 12 ist dann von Mauern die Rede. Es gibt in dieser Stadt Mauern wie heute. Es in Jerusalem ja eine große Mauer gibt, aber diese Mauern werden herrlicher sein. Und es gibt 12 Tore. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Tore Jerusalem zurzeit hat, aber glaub 12 dürfen es nicht sein, so viele. Und zur damaligen Zeit gab es wohl weit weniger Tore. Denn ein Tor ist ja immer ein Schwachpunkt an einer Stadt, weil bei dem Tor kann der Feind am leichtesten rein. Und das wird dann auch nicht mehr der Grund, also der nötige Grund sein, möglichst wenig Tore zu haben. Deshalb 12 Tore. Das himmlische Jerusalem, es hat Ausmaße und Gestalt, wie es schon Hesekiel verhießen wurde. Auch wieder gar nichts Neues. Wir können jetzt den Abschnitt aus Zeitgründen nicht mehr miteinander lesen, aber ich, für die, die sich's notieren wollen, Hesekiel 48, Vers 30 bis 35 steht ja auch hier unter Vers 12, wo das ganz genau dasselbe gesagt wird, dass es 12 Tore hat und da die Namen der Apostel drauf sind. Die Grundsteine, die sind auch wichtig. Nicht nur die Tore, die Grundsteine. Das sind die Apostel in Vers 14. Sinnigerweise die Apostel, sie haben den Grund des Evangeliums gelegt. Durch die Apostel ist diese Botschaft in die Welt gegangen. Gott hat die 12 Apostel benutzt, um sein Reich zu bauen. Und nur so konnte auch das alles erfüllt werden. Und dann Vers 15 bis 17 wird das neue Jerusalem gemessen. Es hat gewaltige Ausmaße. In Vers 16 heißt, dass die Länge so groß wie die Breite ist, also ein Quadrat. Und es sind 12.000 Stadien. Ein Stadium, ein römisches Stadium, also so eine Rennbahn, war damals ungefähr 185 Meter lang. Multiplizieren wir das, dann kommen wir auf eine Breite und Länge von 2200 Kilometern. Schon allein daran ist erkennbar, es kann sich nicht um das jetzige Jerusalem handeln, das einfach so ein bisschen aufgepeppt wurde, dass ein bisschen renoviert wurde mit ein paar Edelsteinen. Nein, das ist eine ganz neue Schöpfung von Gott. Und dann wird gesagt, es hat eine Höhe von, wo haben wir es? 144 Ellen. Eine Elle ungefähr 46 Zentimeter, dann kommen wir auf 70 Meter. Das ist gewaltig, eine Mauer von 70 Metern, aber im Vergleich zu den 2220 Kilometern in der Breite und Länge ist es doch wieder nicht so hoch. Mir sind zwei Assoziationen gekommen. Der Turmbau zu Babel, da wollte man ein hohes Bauwerk in den Himmel hineinbauen. Vielleicht ist das bis heute eine Motivation, dem Himmel ein wenig näher zu kommen. Aber die 70 Meter, das braucht man nicht mehr. Man braucht nicht mehr ganz nach oben zu bauen, denn der Himmel ist ja schon da. Der Herr ist selber anwesend in dieser Stadt. 70 Meter, das ist weitaus niedriger als das Ulmer Münster. Das neue Jerusalem wird niedriger sein. Auch die großen Kathedralen braucht es nicht mehr. Wir sehen es nachher noch, was nämlich in der Stadt fehlt. In 18 bis 20 werden die Baumaterialien genannt. Sie sind vom Feinsten. Die herrlichsten Edelsteine. Und ganz interessant ist, es sind Edelsteine in den verschiedenen Farben. Geradezu in den Farben des Regenbogens wird diese Stadt sein. Alles, was möglich ist. Die Tore sind überdimensionale Perlen. Man kann sich nicht vorstellen, eine Perle, die so groß ist wie ein Stadttor. Letztlich ist es nicht begreifbar, wie das sein wird. Und Hartenstein sagt in seiner Auslegung, lasst uns zuchtvoll sein. Wir können das nur erahnen, wir können es uns nicht ausmalen, bis in alle Details. Nur das, was der Herr hier schenkt. Und es wird auch so sein, in Vers 24 und 26 ist das angedeutet, dass die Herrlichkeit der Völker Platz hat. Das stellt mich jetzt ein wenig vor ein Rätsel, denn das Alte ist ja alles vergangen. Und trotzdem sagt es etwas darüber aus, dass die Herrlichkeit, die es ja schon in dieser Welt gibt, wie viele Völker haben Kultur, Güter unschätzbaren Wertes. Wenn wir an manche unserer großen Meister der Kunst denken, wenn wir an manche großen Werke der Musik denken, wird das alles so weggewischt werden vom Herrn? Ich denke, er wird es sammeln und wird es einbringen in sein Reich und es noch viel größer machen. Auch wieder hier stehen wir vor einem Rätsel, dass dieses neue Jerusalem alles Schöne in dieser Welt bei weitem übersteigen wird. Das wäre auch ein Nachdenken über den Sinn der christlichen Ästhetik, dass da alles übertroffen sein wird von dem, was es jetzt schon gibt. Aber noch kurz zu all dem, was es nicht mehr geben wird. In Vers 22 heißt es, dass es keinen Tempel mehr gibt. Also es wird keinen Tempel geben, auch keine schönen Kathedralen, keine Synagogen. Das alles ist nicht mehr nötig. Ich weiß deshalb auch nicht, ob der Tempel in Jerusalem je noch einmal aufgebaut wird, auch wenn es jüdische Menschen gibt, die hier sich schon drum bemühen. Also im neuen Jerusalem zumindest wird es keine mehr geben, denn es wird keine Repräsentanz mehr nötig sein. Gott ist direkt da. Er und das Lamm. Ich möchte auch nur kurz noch darauf hinweisen, hier spricht der Seher immer vom Lamm, wenn er von Jesus spricht. Eben von dem, der durch seinen Tod das alles erst möglich gemacht hat. Nicht der Herrscher mehr, sondern das Lamm. Das Lamm von Jesaja 53, das willig war und zur Schlachtbank geführt wurde. Ein Lamm, das wir anbeten sollen, stellen Sie sich da so ein Lämmlein vor. Das verstehen wir jetzt nicht, aber er wird eben als Lamm da sein, als der das für uns alles erworben hat. Und deshalb werden wir das Lamm anbeten. Es gibt nach Vers 23 keine Gestirne mehr. Gott selbst leuchtet. Die Gestirne sind jetzt Abglanz dieses göttlichen Lichts. Und wenn man bei einem wunderbaren, klaren Sternenhimmel hineinschaut oder hinaufschaut, kann man etwas erahnen von der Größe Gottes. Und doch ist es ein schwacher Abglanz, denn es wird diese ganzen Gestirne nicht mehr geben. Und vielleicht kann man auch davon das ablesen, wo ich vorher angedeutet habe, dass es keine Zeit mehr gibt, denn die Gestirne wurden ja nach der Schöpfung geschaffen, um die Zeit anzuzeigen, um Tag und Nacht zu unterscheiden. Es fehlen auch die Schlösser zu den Toren in Vers 25. Die Tore werden nicht mehr verschlossen am Tag, denn da wird keine Nacht sein. Also es wird gar nicht mehr verschlossen sein, nicht nur am Tag nicht, weil es gibt ja keine Nacht mehr. Also es ist nicht mehr nötig, denn das Böse kann nicht mehr hinein. Es braucht also diesen Schutz nicht mehr. Und deshalb auch in Vers 27 nochmal ganz eindeutig, es wird nichts Unreines hineinkommen. Und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Das Unreine ist ja schon in diesen feurigen Pfuhl geworfen. Es kann dem Neuen nichts mehr anhaben. Wir haben einen gewaltigen Abschnitt jetzt miteinander bedacht und wir können nur einiges erahnen. Aber das, was wir erahnen, gibt schon Mut und gibt Hoffnung. Lasst uns beten. Herr, danke für diesen gewaltigen Blick hinein in deine Ewigkeit, in diese neue Schöpfung. Und Herr, hab von Herzen Dank, dass es einen Weg gibt, jetzt schon zu wissen, dass man da einmal dabei ist. Danke, dass es dieses Lebensbuch gibt. Und danke, dass du jeden in dieses Lebensbuch einschreibst, der dir vertraut und der sein Leben dir anvertraut. Und Herr, das wollen wir jetzt wieder ganz neu tun, uns dir anzuvertrauen. Und bitte gib, dass wir den Blick nie verlieren auf dich hin, auch in den Wirren dieser Zeit. Hab Dank, dass du alles neu schaffst. Amen.